Die Kanzlerin ist eine Satanistin, eindeutig.
Die da oben haben es versaut, haben irgendeine Biowaffe ausprobiert und sind schiefgegangen.
Weg mit diesem System, weg mit dieser BRD, weg mit diesem Verbrecherpakt. Wir wollen unseren Kaiser zurück.
Ja, dann gehe ich halt wirklich heucht aufs Militär, egal ob russisch, egal ob amerikanisch, heucht aufs Militär. Bis diese neue Ordnung da ist, wird auch oberster Befehlshaber Putin hier bleiben.
UNICEF holt die Kinder und bringt sie den Eliten. Warum wisst ihr davon nichts?
Hallo, ihr hört Kabale, eine Sendereihe über Verschwörungsnarrative und Faschismus. In der dritten Staffel, Panik, geht es um Antifeminismus, Eugenik und den Hass auf alles Queere. In der Sendung spreche ich mit Juliette Schnabel von der Berliner VVN BDA. Die hetero-cis-Kernfamilie der 70er und 80er hatte es nicht leicht. Frauen gehen arbeiten, es gibt immer mehr Schlüsselkinder und kleine Kinder verbringen ihre Zeit in Kitas und Vorschulen anstatt zu Hause. Menschen, die nicht mehr verheiratet sein wollen, können sich so mir nichts, dir nichts scheiden lassen. Filme wie Rosemary's Baby oder Der Exorzist und Bücher wie Michelle Remembers schüren Ängste vor satanistischen Gangs, die Kinder entführen, missbrauchen und ihr Blut trinken. Die USA, so fürchten manche, stehen vor einem moralischen Kollaps, vor einem apokalyptischen Untergang. Und wem können wir vertrauen? Wer hängt vielleicht noch alles in der kinderbluttrinkenden Kabale mit drin? Vielleicht ist es doch besser, wenn die Frauen zu Hause bei ihrem Nachwuchs bleiben, sicher ist sicher. Als schließlich die Mutter eines Zweijährigen 1983 Missbrauchsvorwürfe gegen einen Mitarbeiter der McMaster-Vorschule in Kalifornien erhob, brach die ganze aufgestaute Kernfamilienangst über das Land herein, wie eine Flutwelle, die alles mit sich riss. Völlig egal, dass die meisten Kinder nun nachplapperten, was ihnen ihre Eltern, SozialarbeiterInnen und andere Erwachsenen einflüsterten. Was sie ihnen in stundenlangen Verhören durch endloses Nachfragen immer wieder suggerierten, bis sie endlich Ja sagten. Völlig egal, dass Kinder neben sexuellem Missbrauch und grotesken Ritualen auch davon erzählten, dass Kinder die Toilette heruntergespült wurden, dass Hexen sie in Heißluftballons entführten, dass sie Leichen ausgraben mussten, dass sie menschliches Fleisch aßen und dass nicht nur die MitarbeiterInnen der Vorschule involviert waren, sondern auch FußballtrainerInnen, BabysitterInnen, NachbarInnen, die eigenen Eltern, lokale UnternehmerInnen, die Frau des Bürgermeisters, NachrichtensprecherInnen, Film- und Fernsehstars sowie Spieler des lokalen Baseballteams. Völlig egal, dass es keine anderen Beweise gab, außer den manipulierten Aussagen von 3- bis 6-Jährigen. Die Panik schwappte durch das ganze Land, teilweise auch darüber hinaus, und ist bis heute nie ganz verschwunden. Denn gäbe es einen Autor dieser Satanic Panic, dann könnte er Q locker wegen Plagiats verklagen. Ging es im McMaster-Fall und in den Fällen, die darauf folgten, wirklich darum, den Kindern zu glauben?
Ja, schön wär's, aber wenn man sich die Transkripte von den Interviews dieser Kinder so anschaut, dann ist völlig klar, dass es hier um die Ängste und Neurosen der Eltern geht und der Erwachsenenwelt generell. Schon im ersten Fall sprach die Mutter immer wieder für ihr Kind und auch in anderen Fällen wurden Kinder unter Druck gesetzt, mit Gruppenzwang oder Belohnungen manipuliert oder schlicht so lange immer und immer wieder befragt, bis sie schließlich einknickten. Diese Verhöre dauerten nicht nur Stunden mit immer wieder denselben Fragen, sondern viele Kinder wurden auch mehrfach verhört. Also ein 6-jähriges Kind zum Beispiel wurde 98 Mal verhört, bis es endlich die Vorwürfe aussprach, die die Erwachsenen dann hören wollten. Bei so vielen Verhören wäre ich schon längst eingeknickt, also so tough bin ich nicht. Das ist eine Form von Gehirnwäsche, von Gaslighting. In der Satanic Panic hieß es oft, dass vor Gericht die Erwachsenen für die Kinder sprechen müssen oder dass die Aussagen der Kinder teilweise widersprüchlich sind, weil die Kinder von den Satanisten einer Gehirnwäsche oder einer Gedankenkontrolle unterzogen wurden. Und dann gründen diese Leute eine Organisation namens Believe the Children, also Glaub den Kindern. Dabei ist das wirklich das Letzte, was sie tun. Und auch hier gibt es, wie bei QAnon ja schon auch, diese Verbindung zu einer internationalen Kabale. Und wenn irgendjemand Zweifel äußert, dann ist er automatisch auch Teil der Kabale. Und man kann niemandem trauen, denn diese Kabale sitzt überall. auch zum Beispiel bei der Polizei, und die lassen dann Beweise für diesen Missbrauch verschwinden. Das heißt, du bist entweder für oder gegen uns. Es gibt auch diese Idee des privilegierten bzw. stigmatisierten Wissens, das laut Bakunin ja ganz typisch für Verschwörungsnarrative ist. Also zum Beispiel die Idee, dass gerade die Absurdität der Behauptung ein Beweis für den Wahrheitsgehalt ist, dass die Kabale durch Ablenkungsmanöver versucht, die Wahrheitssuchenden zu verwirren. Dass man glauben muss, und ganz typisch ist auch, dass sich eine eingeschworene Gemeinschaft um dieses Wissen herum bildet. Und genauso wie die Baker bei QAnon haben sich dort auch Leute herausgebildet, die als ExpertInnen auftreten, die Massen als Priesterkaste teilweise mit Sektmethoden bei der Stange halten und damit ihren Lebensunterhalt auch verdienen. Und die Behauptungen dieser Erwachsenen waren ja nicht weniger abgefahren als die Behauptungen der Kinder mit den Heißluftballons und so weiter. Es gab zum Beispiel eine Konferenz 1985 in Südkalifornien, wo der Hauptermittler, dessen Ermittlungen von rituellem Missbrauch gerade so ein bisschen in sich zusammenfiel, der sagte dann vor Publikum, seine Beweise für eine satanistische Verschwörung seien eine Kombination aus mit Pestiziden verseuchten Wassermelonen und einer Killerbienenkolonie. Wer denkt, die Leute bei QAnon haben eine zu ausufernde Fantasie, der möge sich mal einzelne Fallbeschreibungen der Satanic Panic zu Gemüte führen. Natürlich gab es auch einige Berichte im Fernsehen, zum Beispiel Devil Worship, Exposing Satan's Underground von 1988. Und in diesem 2 Stunden langen Special zur besten Sendezeit redet der Moderator mit und über wirklich alles und jeden. Also es geht um Heavy-Metal-Musik, verurteilte Mörder, Exorzisten, ehemalige Satanisten, Tierverstümmelungen, die meist entweder Satanisten oder Außerirdischen in die Schuhe geschoben werden. Anwälte werden interviewt und natürlich eine ganze Reihe Leute, die infolge des McMaster-Vorschulenfalls mit ihrer Pseudo-Expertise eine Menge Geld gemacht haben. Im Buch Moral Panics Over Contemporary Children and Youth wird diese Sendung beschrieben als extravagante Mischung aus Mythos, Folklore, Heidentum, Okkultismus und reinem Unsinn. Alles vermittelt mit einer Art linguistischen Blähungen, die viel zu oft mit leidenschaftlichem Sachverstand verwechselt wurden. Also alles ein totaler Zirkus.
Diese linguistischen Blähungen klingen ja ein bisschen wie der Enthüllungspathos of Bullshit, den wir letzte Woche schon bei Jordan Peterson diagnostiziert haben. Aber es gab da auch ein Buch namens Michelle Remembers.
Genau, das kam 3 Jahre vor dem McMaster-Fall raus und gilt heute als widerlegt. Unter anderem, weil die Angaben über so mehrtägige Rituale einfach nicht zu den Fehltagen in der Schule passten. Hinzu kommt, dass der Psychiater, der diese Michelle bei dem Wiedererinnern durch Hypnose geholfen hat, der hat sie später auch geheiratet und der ist dann auch weiterhin so als Experte aufgetreten und hatte da halt auch finanzielle Interessen. Das ist alles so ganz schön sketchy. Also ich sage überhaupt nicht, dass man Kindern nicht glauben soll, aber ich denke, wenn es einfach so ganz klare Beweise gibt, also wenn zum Beispiel von ganz vielen Menschenopfern die Rede ist, aber es einfach keine vermissten Personen oder Mordopfer gibt, die dazu passen, dann finde ich es nicht verkehrt, da nochmal nachzufragen. Vor allem, wenn die Vorwürfe dann sowas suggerieren wie, die Satanisten sind unter uns, aber wir können sie nicht sehen. Genauso wie die Kabale, genauso wie Eidechsenmenschen. Ne? Das Problem dabei ist ja immer, dass echte Leute das dann früher oder später abkriegen, denn diese imaginären Leute, diese imaginären Täter, die kannst du ja nicht zur Rechenschaft ziehen.
Wir hatten in der ersten Staffel ja schon betont, dass wir sexuellen Missbrauch nicht kleinreden wollen, dass es nicht verwunderlich ist, wenn Kinder, um damit klarzukommen, Wesen aus der Fantasiewelt mit einbeziehen, um mit der Wirklichkeit klarzukommen. Und dass es dann an den Erwachsenen ist, dies richtig einzuordnen. Nur das nochmal zur Betonung. Aber zurück zur Erzählung Michelle Remembers. Wie sieht es da im deutschsprachigen Raum aus?
In der Schweiz gibt es recht aktuelle Fälle, wo in psychiatrischen Kliniken quasi entlang von Verschwörungsnarrativen ebenfalls Leuten eingeredet wurde, dass sie Opfer rituellen Missbrauchs sind. Und dort sieht man auch nochmal den anderen Aspekt, warum das so gefährlich ist. Also es ist nicht nur Quatsch und hat einen massiven zerstörerischen Einfluss auf das Leben der Angeklagten, sondern es zerstört auch die angeblichen Opfer, die dann zu wirklichen Opfern werden. Nicht von rituellem Missbrauch, sondern von dieser Manipulation, von diesem Gaslighting. Also den Leuten werden wirklich schreckliche Dinge eingeredet, die denen angeblich passiert sein sollen. Sowas kann Leben zerstören. In der Schweiz zum Beispiel wurden Patientinnen mit Zwangsmaßnahmen festgehalten und isoliert, angeblich zum Schutz gegen diese satanistischen Rituale. Und auch dort heißt es, die Leute wurden von den Satanisten einer Gedankenkontrolle unterzogen. Der ganze Fall ist mega crazy und es war 2022, das war letztes Jahr, ist also noch nicht so lange her. Und das ist, zumindest laut dem SRF, die da ziemlich viel recherchiert und aufgedeckt haben, auch nicht vorbei. Das heißt, diese Narrative, die vermutlich unter anderem durch die internationale Verbreitung von QAnon nochmal mehr Zulauf bekommen haben, die sind nach wie vor massiv verbreitet, auch unter Menschen, die im Gesundheitsbereich arbeiten. Wenn es um eine vergleichbare Situation mit Michelle Remembers geht, dann ist das beste Beispiel wahrscheinlich das Buch 4 Jahre Hölle und zurück aus der Mitte der 90er. Es ist quasi die deutsche Version von Michelle Remembers, also keine Übersetzung, sondern ein ähnliches Buch mit einem ähnlichen Hype, also ein angeblicher Aussteigerbericht. Das Buch gibt es immer noch, das hat inzwischen mehr als 20 Auflagen, auch wenn es ebenfalls als widerlegt gilt. Und ich erinnere mich daran, dass ich das auch als Teenager gelesen habe und alle in meinem Freundeskreis und an meiner Schule haben das auch gelesen und wir haben das 100% geglaubt. Also natürlich gibt es sowas wie Okkultismus und so, es gibt Leute, die mit diesen Symbolen rumhantieren und es gibt auch Gewalt und Mord und all das, aber ein internationales Satanistennetzwerk, das einfach so unglaublich viele Leute entführen oder ermorden kann, glaube ich eher nicht.
Das erinnert dann ja auch wieder an die 800.000 Kinder, die laut der QAnon-Bewegung jedes Jahr allein in den USA verschwinden. Auch damit haben wir uns schon in der ersten Staffel Red Pill in der Folge Kinder als Köder auseinandergesetzt. Und auch damit, dass diese Zahl nicht ansatzweise der Realität entspricht. Würdest du da auch einen Zusammenhang sehen?
Klar, also vieles in QAnon ist von der Satanic Panic recycelt. Die 800.000 Kinder sind ja vor allem im Umfeld von der Untergruppe Save the Children aufgetaucht. Das heißt, das war eigentlich eher so ein Selbstläufer und die Inhalte kamen nur teilweise von Q. Und gerade in Kalifornien, wo während der Satanic Panic die Fälle angefangen haben, gerade dort war ja Save the Children auch sehr groß und sehr weit verbreitet. Das heißt, es ist eine Art Konglomerat aus vagen Andeutungen von Q und dem kulturellen Erbe der Satanic Panic, was da wieder aufgeflammt ist. Diese Untergruppe hat damals das Hashtag und auch viele andere Bezüge von der real existierenden Kinderschutzorganisation Save the Children gekapert, um damit Leute in die QAnon-Bewegung zu rekrutieren. Und sicherlich auch, um die Sperrungen von QAnon-Inhalten zu umgehen, denn Save the Children wollte natürlich niemand sperren. Und die Kampagne hat unter anderem dafür gesorgt, dass zum Beispiel der Begriff, also Save the Children, 60 Mal häufiger verwendet wurde als vorher. Das heißt, es war im Sommer 2020 eine echte Explosion dieses Begriffs, der da zweckentfremdet wurde. Und die echte Save the Children Organisation, die fand es auch überhaupt nicht lustig. Und die haben dann, genauso wie andere Organisationen, die gegen echten Kindesmissbrauch und Menschenhandel und so weiter vorgehen, sich auch öffentlich dazu geäußert und gesagt, hey, die Ressourcen, die wir damit verbringen, uns mit diesen Q-Spinnern rumzuschlagen, die fehlen woanders. Und dadurch seid ihr nicht nur absolut nicht hilfreich, sondern ihr schadet sogar Kindern. Außerdem werfen diese Organisationen QAnon vor, dass sie ein völlig falsches Bild von Missbrauch und Menschenhandel verbreiten. Und auch das behindert sicherlich deren richtige Arbeit. Genauso wie die vielen falschen Tipps, die bei der Polizei eingingen, weil Leute völlig paranoid anfingen, Leute in ihrem Umfeld und in ihrer Nachbarschaft zu verdächtigen. Inklusive der echten Save the Children Organisationen selber. Also die wurden auch mit angeklagt, aber auch andere, also zum Beispiel UNICEF, standen auf einmal auf der Liste der Verdächtigen.
Das hört ihr ja auch wunderbar in unserem Jingle ganz am Anfang.
2022 gab es außerdem eine interessante Studie über diese ganze Save the Children Kampagne, in der das verwendete Bildmaterial von dieser QAnon-Untergruppe mit reellen Daten zu Kindesmissbrauch verglichen wurde. Und dabei stellte sich heraus, dass in dieser Masse von Bildern oftmals signifikant jüngere Kinder dargestellt wurden. Bei QAnon-Inhalten waren mehr als 81% der dargestellten Kinder unter 12. Aber in der Realität sind am häufigsten Jugendliche betroffen. Darin findet sich wieder, was auch Stanley Cohen in seinem Buch zu Moralpaniken schreibt. Er stellt zum Beispiel die Konflikte über verschiedene Subgruppen in der Jugendkultur dar. Das heißt, Moralpaniken sehen Kinder einerseits als Opfer, die beschützt werden müssen. Aber dies kann auch sehr schnell kippen in Moralpaniken, in denen die Jugendlichen die TäterInnen oder die RebellInnen sind. Die AngreiferInnen, die es zu fürchten und zu kontrollieren gilt. Dies ist kein Widerspruch, wenn man bedenkt, dass es auch bei Moralpaniken um Kinder vor allem immer um die Interessen der Erwachsenengesellschaft geht. Daher müssen die gefolterten Kinder bei QAnon jünger sein, denn das sorgt für noch mehr Empörung. Jugendliche hingegen gelten als nicht mehr unschuldig genug, um noch als schützenswert wahrgenommen zu werden. Eine weitere verschobene Darstellung in diesen Bildern ist das Verhältnis von weißen und nicht weißen Kindern. Also bei QAnon sind 83% der dargestellten Kinder weiß, wohingegen es in echten Statistiken für die USA nur 36% sind. Das heißt, Hier orientieren sich die Produzierenden dieser Inhalte ganz offensichtlich an einer rassistischen Sichtweise, nach der weiße Kinder schützenswerter sind als andere. Und es funktioniert, denn ein Großteil der Konsumierenden dieser Inhalte sind weiße Konservative, bei denen Rassismus oftmals stärker verbreitet ist. Außerdem weist die Studie darauf hin, dass heutige Kinderschutzorganisationen im Allgemeinen von dem früher üblichen Misery Porn, also der Elendspornografie, mit der grafischen Darstellung von so hungernden, gequälten und leidenden Kindern abgewichen sind. Der Grund dafür, also neben ethischen Bedenken, ist die Erkenntnis, dass solche Schockkampagnen oftmals nur kurzfristig Erfolg haben, aber dann schnell zu einer Mitleidsmüdigkeit beim Publikum führt. Deshalb setzen die meisten echten Kinderschutzorganisationen inzwischen auf positive Bilder, mit denen zum Beispiel Erfolgserlebnisse der Kampagnen dargestellt werden. Denn diese sorgen dafür, dass Leute längerfristig dabei bleiben, das heißt spenden und sich engagieren. QAnon füllt in gewisser Weise diese Lücke auf dem Markt, die dort entstanden ist. Also die Nachfrage nach Bildmaterial mit gequälten Kindern, so grauenhaft das erstmal klingt. Das heißt, QAnon benutzt wesentlich mehr Misery Porn als in der Kinderschutzbranche üblich, denn QAnon braucht kein langfristiges Engagement für Kinderschutz. Der Kinderschutz, das ganze Save the Children Getue, das ist nur der Köder, um Leute für QAnon zu rekrutieren. Und sobald sie erstmal drin sind, greifen sowieso die ganzen anderen Methoden, die wir schon in der ersten und zweiten Staffel besprochen haben.
Das passt dann ja auch dazu, dass oftmals Missbrauch genau in den Institutionen stattfindet, die von diesen konservativen Gruppen so hochgehalten werden. Also zum Beispiel Polizei, Kirche oder teilweise auch durch republikanische Politiker. Aber wenn ein Mensch dann darauf hinweist, dann scheint das niemanden so richtig zu interessieren, weil es überhaupt nicht darum geht, wie es den Kids geht, welche überhaupt davon betroffen sind und so weiter, sondern es geht um die Ängste der Eltern, die dann in solche Moralpaniken kanalisiert werden.
Genau. Und das lässt sich auch auf diese aktuelle Transpanik anwenden. Also die YouTuberin Natalie Wynn meinte zum Beispiel, der Konflikt um Transkinder dreht sich in Wirklichkeit um die Machtdynamik zwischen Eltern und Kind. Ist das Kind das Eigentum der Eltern, ein vertraglich gebundener Diener, ein Mini-Ich zur Befriedigung eines narzisstischen Drangs zur Selbstvermehrung oder sind Kinder autonome Menschen? Wir haben ja schon bei Pussy Parker gesehen, dass Kinder in gewisser Weise Eigentum der Eltern sind und auch Andrew Tate, der selber, soweit ich weiß, keine Kinder hat, auch Andrew Tate verbreitet Videos, in denen er gegen Queers hetzt und sagt, dass nur Eltern das Recht haben, ihre Kinder zu programmieren. Also Tate, der nach wie vor angeklagt ist, unter anderem wegen Menschenhandel und sexualisierter Gewalt, der Typ, der immer wieder beschreibt, wie er Frauen erniedrigt und verprügelt und zum Sex zwingt und der explizit mit möglichst jungen Frauen Sex haben will, um sie zu prägen, wie er sagt, und später leichter manipulieren zu können, der Typ stellt sich hier als Kinderschützer hin. Es wirkt absurd, aber es passt zu dieser Idee von Kindern als Eigentum, nicht nur der Eltern, sondern oftmals in erweiterter Form als Eigentum der Rasse, was wir in der ersten Staffel schon mal kurz erwähnt haben. Also im Austauschnarrativ sind nicht nur weiße Frauen vor allem Gebärmaschinen, auch die weißen Kinder, die dann dabei rauskommen, dienen ja vor allem dem Weiterbestehen der sogenannten weißen Rasse. Das heißt, individuelle Entscheidungen, zum Beispiel kinderlos zu bleiben oder Kinder mit einer nicht weißen Person zu haben, das ist da überhaupt nicht vorgesehen, auch nicht für die kommenden Generationen. Auch diese Ideen sind natürlich nicht neu, sondern finden sich auch schon bei den Nazis und deren Idee von der Keimzelle des Staates. Also Klaus Scherer in seinem Buch Asozial im Dritten Reich beschreibt diese Ideologie zum Beispiel so, die Ehe hat die Rasse zu erhalten und zu vermehren, nur das sei ihre Aufgabe. Die deutsche Familie war die Familie der Aufartung. Zum kostbarsten Volksgut hatte Hitler die Kinder erklärt. Der Nation gesunden Nachwuchs vorzuenthalten sei verwerflich.
Ja, und wenn Kinder sich dann eben nicht so verhalten, wie die Eltern oder die Gesellschaft es von ihnen erwartet, dann sind Kinder oftmals selbst zum Problem geworden. Das heißt, diese Projektion der absoluten Unschuld kippt dann, wie du ja schon gesagt hast, ganz schnell in die Projektion dieses verdorbenen kriminellen Elements. Und das wurde dann auch bei den Nazis drakonisch bestraft, unter dem Deckmantel der Erziehung, Rehabilitation und oder Fürsorge.
Auch wenn das oftmals so ein bisschen hinten runterrutscht, aber Kinder und Jugendliche sind auch in Lagern gelandet. Und zwar nicht immer zusammen mit ihren Eltern, zum Beispiel im Rahmen der Vernichtung der jüdischen Bevölkerung, sondern auch oftmals für nicht konformes Verhalten, ob nun Jugendkultur, Sexualität, Ungehorsam, Armut, sogenannte Asozialität und so weiter. Und auch wenn dies sicherlich extreme Beispiele sind, gibt es durchaus ideologische Kontinuitäten. Zum Beispiel wurden Leute, die damals in Lagern waren, auch in der BRD oft weiterhin einem drakonischen Fürsorgesystem ausgeliefert, in dem manche sogar denselben AufseherInnen gegenüberstanden wie in den Lagern. Aber auch außerhalb dieser staatlichen Kulturen wurden oftmals Ideen über das Verhältnis von Eltern und Kindern aus der Nazizeit weit in die Nachkriegszeit getragen. Johanna Harers Buch »Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind« von 1934 zum Beispiel war schon damals ein Hit, verkaufte sich millionenfach und wurde auch in staatlichen Einrichtungen wie Kindergärten oder Heimen benutzt. Und eine entschärfte Version wurde bis in die späten 80er Jahre immer wieder neu aufgelegt. Der Fokus bei der Kritik von Harers Buch liegt meist, vollkommen zu Recht, darauf, dass Müttern geraten wird, die Bedürfnisse ihrer Kinder zu ignorieren, um sie abzuhärten, um sie zu emotions- und bindungsarmen Menschen zu machen, die dann besser ins Naziregime passen. Wer nach Harer seine Kinder mit Zuneigung und Nähe verwöhnt, der verdirbt die Kinder und sorgt dafür, dass sie zu kleinen Haustürern werden. Das heißt, Kinder sind in dieser Ideologie nicht kleine Menschen, um deren Bedürfnisse man sich kümmern muss, sondern so Quälgeister, dessen Wille man brechen muss. Nicht nur für sich selber, sondern im Dienst an der Nation. Und Echos von dieser Idee, dass Kinder Tyrannen sind oder dass man weinende Kinder nicht trösten soll, das findet sich bis heute in Erziehungsratgebern und so weiter. Also alles fußt letzten Endes immer auf der Machtdynamik zwischen Eltern und Kind, von der Wynn spricht.
Aber es gibt ja zum Glück auch sehr viele richtig fitte Eltern, die sich wirklich mit ihren Kindern auseinandersetzen und die hingucken und zuhören und die ja auch alles tun, um für ihre Kinder da zu sein und sie zu unterstützen.
Absolut. Also wie diese Eltern zum Beispiel von aktuellen Gesetzgebungen betroffen sind, darüber sprechen wir in einer späteren Folge. Aber die gibt es auf jeden Fall und von denen habe ich absoluten Respekt. Es ist echt herzzerreißend, wie es denen teilweise ergeht. Das heißt, ich will ja nicht alle Eltern über einen Kamm scheren. Die Eltern, von denen ich hier spreche, sind diejenigen, die hinter diesen Moralpaniken stehen und sie vorwärts treiben. Und für die Kinder, ob nun die eigenen oder die von anderen, eine Art Tabula rasa sind, ein Anhängsel, das zu gehorchen hat. Das heißt, diese verklärte Vorstellung von Kindern und Jugendlichen als diese völlig unbeschriebenen Blätter, das kann sich sehr schnell gegen die Kinder und Jugendlichen wenden. Denn Jugendliche sind nicht clean, sie sind nicht alle asexuell. Und auch wenn das Coming Out von vielen erst im Jugend- oder Erwachsenenalter stattfindet, wissen auch schon eine Menge Kinder in einem recht jungen Alter, wenn sie zum Beispiel nicht cis oder hetero sind, auch wenn sie es vielleicht noch nicht so klar benennen können, weil ihnen die Wörter fehlen. Wenn Leute also sagen, naja, dieses ganze Gender-Zeug, das ist alles erst ab 18 erlaubt oder laut Posy Parker erst ab 25, dann ist das ein Versuch, diese Kinder und Jugendlichen künstlich klein zu halten, künstlich zu dem zu machen, was die Eltern haben wollen oder was die Gesellschaft haben will, aber nicht, was die Kinder in ihrem Wesen sind, nämlich ganze autonome Menschen mit einem eigenständigen Innenleben.
Natalie Wynn spricht ja explizit von Transkindern, die sich in einer Art Machtkampf mit ihren Eltern befinden. Mit welchen Erklärungen beschreibt denn diese Eltern das Transsein ihrer Kinder?
Also eine Erklärung, die seit 2016 die Runde macht, ist ROGD. Das steht für Rapid Onset Gender Dysphoria, also quasi eine plötzlich oder schnell auftretende Gender Dysphorie. Gender Dysphorie ist ja quasi das, was viele Transmenschen erleben, also eine Nichtübereinstimmung mit dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht und dem empfundenen Geschlecht. Das heißt, das GED, Gender Dysphorie, die gibt es wirklich und die wird durch genderbestätigende Maßnahmen dann erfolgreich behandelt. Die Idee, dass sowas jedoch plötzlich auftritt, also das RO von ROGD, da wird's halt Bullshit. Also dieses angeblich plötzliche Einsetzen soll suggerieren, dass das keine nachhaltige, den Kindern inhärente Empfindung ist, sondern etwas, das spontan von außen kommt, wie eine soziale Seuche, ein Kult oder ein Trend. Das heißt, ROGD behauptet, Kinder ahmen nur etwas von ihrem Freundeskreis nach oder was sie im Internet gelesen haben, aber sie sind nicht wirklich trans. Also das böse Internet ist wieder schuld. Die Studie, auf der dieser ganze Unfug fußt, ist von Lisa Littman, die erstens, große Überraschung, nur Eltern befragt und nicht die Transkinder, um die es ja angeblich geht. Und diese Eltern, das war kein Querschnitt von Eltern von Transkindern, sondern es waren halt nur solche, die sie über Online-Foren gefunden hat, und zwar nicht irgendwelche Foren, sondern explizit transkritische bzw. offen transfeindliche Foren. Also ähnlich wie in der Satanic Panic interessiert sich bei ROGD wieder einmal niemand dafür, was diese Kinder zu sagen haben, sondern es geht lediglich darum, dass die transfeindlich eingestellten Eltern ein weiteres Sprachrohr bekommen, eine akademische Legitimierung auf den Rücken ihrer Kinder. Die Studie von Littman wurde dann auch ausgiebig kritisiert und von mehreren medizinischen Organisationen verworfen. Und selbst das Journal, das Littmans Studie veröffentlicht hatte, hat sich inzwischen dafür entschuldigt und eine Korrektur geschrieben. Aber das Narrativ von ROGD ist nicht totzukriegen. Es wird trotzdem weiter gepusht von TERFs, von Evangelikalen und natürlich auch von der Bundestagsfraktion der AfD. Lydia Meyer beschreibt recht ausführlich in dem sehr empfehlenswerten Buch »Die Zukunft ist nicht binär«, wie diese gezielte Desinformation weniger dazu genutzt wird, um irgendwelchen ungehörten Familien eine Plattform zu bieten, sondern dass es eher eine Art Propagandamaschine ist, ähnlich wie der angebliche Elternratgeber von Posy Parkers TERF-Organisation »Lasst Frauen sprechen«. Meyer beschreibt zum Beispiel, wie auf einer deutschsprachigen Webseite angebliche Berichte von Eltern veröffentlicht sind, die ihre Kinder verloren haben ans Transsein. Und das kenne ich auch aus dem TERF-Vokabular. Zum Beispiel gibt es dort Ehefrauen, deren Ehemann sich später als Transfrau geoutet hat und die bezeichnen sich als Transwitwen. Das heißt, Transsein wird mit einer Art Tod gleichgestellt. Und ein ähnlicher Vibe kommt bei dieser Webseite rüber, wo Eltern von ihren Kindern sprechen, als ob sie vermisst oder tot wären. Dabei leben sie noch, nur halt nicht so, wie die Eltern es wollen. Es erinnert mich, genauso wie Lydia Meyer, mehr an das, was man schon aus homofeindlicher Propaganda kennt. Also von Leuten, die behaupten, sie seien von ihrer Homosexualität geheilt worden. Und im Nachhinein stellt sich meistens raus, dass die Leute sich gezwungen sahen zu lügen oder dass diese Berichte einfach komplett erfunden sind. Und auch Meyer macht deutlich, dass es völlig unklar ist, welche Organisation dahinter steht, wer da was verfasst hat und so weiter. Das heißt, das ist weder wissenschaftlich noch journalistisch verifiziert worden und ist damit ungefähr so glaubwürdig wie irgendwelche Spinner auf 4chan, die behaupten, sie sind irgendwelche hohen Tiere beim Militär und Ende des Monats wird übrigens Hillary Clinton als Teil der kinderbluttrinkenden pädophilen Kabale festgenommen.
Ja, aber was sagen denn dann die Kinder dazu, wenn sie dann mal zum Sprechen kommen und Mensch ihnen auch wirklich zuhört?
Wenn JournalistInnen oder ForscherInnen mal wirklich die Kids fragen, dann sieht die ganze Geschichte meist recht anders aus. Es erinnert mich wiederum sehr an das, was man schon von queerfeindlichen Eltern und ihren Kindern kennt, nämlich, dass die Kinder schon recht lange wussten, dass sie queer sind, aber dass sie es vor ihren Eltern geheim gehalten haben und das aus gutem Grund. Das heißt, diese angebliche Plötzlichkeit, die liegt vor allem daran, dass die Eltern nichts mitkriegen, beziehungsweise oft auch nichts mitkriegen wollen und dass die Kids, oft korrekterweise, Angst haben, dass ihre Eltern sie nicht akzeptieren. Auch die Behauptung von Littman, dass auffällig viele Kinder vor ihrem Coming-out als Trans schon Kontakt zu anderen Transpersonen hatten oder sich online mit dem Thema auseinandersetzten und dass sie sich dadurch angeblich mit diesem Transsein angesteckt hätten, auch das ist viel offensichtlicher damit zu erklären, dass die Kids sich Gleichgesinnte gesucht haben oder auch mehr über ihre eigene Situation erfahren wollten, eben weil ihr restliches Umfeld sie da drin nicht unterstützt hat. Littman vertauscht hier ganz offensichtlich Ursache und Wirkung, weil sie schon voreingenommen an die Sache rangeht, genauso wie auch die Eltern schon alle voreingenommen waren und damit das Studienergebnis verfälscht haben. Und auch der angebliche Tod, das heißt der Kontaktabbruch zu den Eltern, der oftmals in solchen Familien passiert, ist für queere Menschen seit eh und je ein so bekanntes Phänomen, dass in der queeren Gemeinschaft oftmals von einer Wahlfamilie gesprochen wird, von einer Gruppe Menschen, die einen so akzeptieren, wie man ist. Das hat nichts mit einem cool zu tun, sondern ist eine völlig nachvollziehbare Reaktion darauf, dass diese Eltern ihre Kinder nicht akzeptieren. Und das haben sich diese Eltern selbst eingebrockt und niemand anders. Nicht das Internet, nicht die angebliche Transkabale noch sonst wer. Das heißt, es liegt in ihrer Hand, sie könnten dies auch wieder ändern, sie könnten ihre angeblich toten Kinder wieder zum Leben erwecken, indem sie sich von ihrer eigenen Transfeindlichkeit verabschieden. Aber das ist auf diesen Foren nicht vorgesehen. Es geht nicht um das Heilen von zerbrochenen Familien, sondern um den Wunsch der Eltern nach einem normierten Kind. Und nächste Woche sprechen wir über die sogenannte Konversionstherapie.
Und die Leute werden wach und dann schnappen wir euch in uns an. Und dann geht ihr vor Gericht für euren Scheiß, den ihr verbreitet habt. Und ihr habt dazu beigetragen, dass die Leute weiter schön schlafen.
Literaturhinweise und weiterführende Links findet ihr in der Beschreibung der Sendung auf freie-radios.net.